Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Menschen mit einem Uterus. Dabei wächst Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als Endometrioseherde. Dieses Gewebe siedelt sich zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauch- und Beckenraum, am Darm oder Bauchfell an. Es kann sich aber prinzipiell überall im Körper Endometriosegewebe ansiedeln und ist nicht nur auf den Bauchraum beschränkt. In manchen Fällen wurde es sogar in der Lunge gefunden. Manche Menschen haben Endometriose, ohne es zu bemerken. Andere haben allerdings regelmäßig starke Schmerzen. Außerdem kann Endometriose die Fruchtbarkeit mindern. Bis eine Endometriose als Ursache der Beschwerden festgestellt wird, dauert es oft Jahre. Bis dahin versuchen viele Menschen, irgendwie mit ihren Schmerzen zurechtzukommen. Denn es wird immer noch geglaubt, dass selbst ultrastarke Schmerzen einfach ein Teil der Regelblutung sind. It's part of nature, baby! Und hier liegt auch schon das große Problem. Denn obwohl Endometriose so häufig ist, wird sie nach wie vor selten diagnostiziert. Menschen mit Endometriosebeschwerden werden meistens nicht ernst genommen und bleiben unbehandelt. Auch bei Rania Schauenstein wurde vor einigen Jahren Endometriose diagnostiziert. Als sie sich mehr darüber informieren wollte, fand sie zwar einige Beiträge und Berichte dazu, aber keinen wirklich langen Film. Also beschloss sie, einen Dokumentarfilm darüber zu drehen, den ersten abendfüllenden noch dazu. Ihr Film, Nicht die Regel, erhielt viel Aufmerksamkeit und positives Feedback. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum Endometriose immer noch so unbekannt ist, wie es nach der Diagnose weitergeht und natürlich auch, wie es war, als frisch gebackene Mutter einen Dokumentarfilm zu drehen. Viel Spaß mit der Folge!
The Bleeding Overachiever. Ein Podcast über Anti-Work und Menstrual Health. Produziert von Bixe Jankowska
und Iris Böhm. Herzlich willkommen zu The Bleeding Overachiever. Ich bin heute hier mit Rania Schauenstein, eine ehemalige Kollegin von mir und momentan bekannt, weil sie den Film Nicht die Regel gemacht hat. Hallo Rania.
Hallo Iris, schön mit dir heute über den Dokumentarfilm reden zu können.
Möchtest du vielleicht gleich mal zu Beginn erklären, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, diesen Film zu machen?
Ja, gerne. Ich bin selbst Betroffene, also ich habe selbst Endometriose. Habe 2014 meine Verdachtsdiagnose bekommen und wurde 2015 operiert. Und als ich dann damals aufgrund meiner eigenen Erkrankung begonnen habe zu recherchieren, bin ich auf sehr viele Horrorgeschichten in Foren gestoßen und habe dann irgendwie so ein bisschen so den Kopf in den Sand gesteckt, weil es halt mir ein bisschen sehr Angst gemacht hat, was das bedeutet, diese Krankheit zu haben. Und habe dann auch nicht weiter recherchiert, weil es mir einfach zu viel war. Und irgendwann hat es mich aber dann nicht mehr losgelassen. Also ich habe dann meine OP gehabt und habe auch Ernährungsumstellungen gemacht und so weiter und so fort. Also habe alles Mögliche versucht zu tun, damit es mir besser geht, also damit meine Schmerzen geringer werden und mich das im Alltag nicht mehr so belastet. Und dann habe ich aber nicht mehr aufhören können, darüber nachzudenken, einen Dokumentarfilm zu drehen. Ich habe nämlich das Erste, was ich immer mache, wenn mich ein Thema interessiert, ich schaue, ob es irgendwo eine Doku oder eine Reportage gibt. Das ist halt auch dem geschuldet, dass ich selbst Mediendesign-Ausbildung gemacht habe und Theaterfilm und Medienwissenschaft und das interessiert mich halt einfach. Und ich bin dann drauf gekommen, dass es im deutschsprachigen Raum zu dem Zeitpunkt damals noch keinen einzigen abendfüllenden Kinodokumentarfilm zu dem Thema gab. Und das hat mich natürlich sehr geflasht, weil Endometriose betrifft ganz, ganz viele Menschen mit Uterus und es ist aber eine Krankheit, die sehr, sehr unbekannt ist. Jetzt wird es besser, aber sie ist sehr unbekannt gewesen damals noch und das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, ich mache einen Dokumentarfilm.
Und wenn wir über Endometriose reden, ist es ja oft so, dass es eigentlich sehr lange dauert, bis es diagnostiziert wird. Bei dir ging es dann aber doch recht schnell. Woran ist das gelegen?
Es war eigentlich eine Zufallsdiagnose und ich hatte eine sogenannte Schokoladenzyste, nennt man das. Die kann man sehr gut am Ultraschall erkennen. Das ist einfach eine mit Blut gefüllte Zyste am Eierstock. Und wenn man das hat, dann ist die Diagnose einfach. Und deshalb ging das dann so schnell. Also ich hatte davor schon auch Beschwerden, habe die aber nicht der Endometriose zugeordnet. Und das war dann wirklich per Zufall bei einer Routineuntersuchung, dass klar wurde, dass ich wahrscheinlich Endometriose habe. Aber das geht eben nicht allen Menschen so, die womöglich darunter leiden. Und die haben dann oft einen sehr langen Diagnoseweg.
Und was für Beschwerden hat man dann so? Also was für Symptome gibt es?
Also Endometriose wird das Chamäleon der Gynäkologie genannt. Und das hat einen Grund, das ist halt einfach deshalb so, weil es ganz viele verschiedene Symptome gibt. Und es zeigt sich bei jedem betroffenen Menschen eigentlich sehr unterschiedlich. Also es gibt zwar schon so Hauptsymptome, die man nennen kann, aber es muss nicht unbedingt auf jede Person zutreffen. Also zum Beispiel gibt es sowas wie, was man auch nicht unbedingt gleich damit verbindet, Fatigue. Dann klassischere Sachen sind einfach Unterleibsschmerzen, Krämpfe während der Monatsblutung, aber auch Schmerzen beim Harnlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr, können aber auch Rückenschmerzen sein, die in die Beine ausstrahlen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Symptome und ich habe aber auch mit Menschen geredet, die das haben und zum Beispiel auch nur durch Zufall draufgekommen sind, also zum Beispiel per Ultraschall, die hatten gar keine Beschwerden vorher. Wenn man viele Schmerzen hat, ist es nicht zwingend so, dass man sehr stark an Endometriose leidet, also dass zum Beispiel die Verwachsungen im Bauchraum sehr stark sind. Dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand, der gar keine Beschwerden hat, aber doch sehr eindeutig am Ultraschallbild zum Beispiel oder nach dann bei der OP die Diagnose bekommt, okay, der Befall von Endometrioseherden war sehr groß.
Okay, und wenn ich jetzt die Diagnose habe, was sind dann so die nächsten Schritte?
Nächsten Schritte wären mal, sich zu überlegen, inwiefern beeinflusst mich die Endometriose im Alltag. Ich habe ja mit ganz vielen Ärzten und Ärztinnen darüber gesprochen und auch mit vielen betroffenen Frauen, die sehr unterschiedliche Entscheidungen dann auch getroffen haben oder Ärzte auch unterschiedliche Ratschläge geben, je nachdem, wie es der Person mit der Endometriose geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel sehr stark den Alltag beeinflusst und man hat wirklich monatlich mehrere Tage oder Wochen lang Beschwerden, dann ist es oft so, dass man zu einer OP rät. Man kann aber auch mal beginnen, ein Hormonpräparat, also eine Pille zum Beispiel, zu nehmen. Man kann die Ernährung umstellen. Es gibt Studien dazu, dass eine Ernährungsumstellung die Schmerzen deutlich reduzieren kann, zum Beispiel. Viele, die dann darüber Bescheid wissen, das ist auch etwas relativ Unbekanntes, gehen aber auch zum Beispiel zur Physiotherapie und lassen die Verspannungen zum Beispiel wegmassieren oder machen Beckenbodenübungen, also anspannen, entspannen. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Therapiemöglichkeiten, die man eigentlich machen kann.
Du hast eben selber schon gesagt, dass es ja eben auch das Chamäleon der Gynäkologie ist und auch irgendwie schwer was zu finden, zumindest damals. Und ich glaube, heute ist es immer noch ein bisschen so. Woran glaubst du, liegt das, dass eine Erkrankung, die eigentlich sehr häufig ist, soweit ich weiß, doch so unbekannt noch ist?
Das habe ich mich damals auch gefragt. Ich habe dann unter anderem mit einer Gendermedizinerin ein Interview geführt, der Alexandra Kautzke-Willer, die auch im Dokumentarfilm vorkommt, und mit anderen Fachpersonen aus dem Bereich der Endometriose und Betroffenen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe und das spielt dann so zusammen. Also das eine ist vor allem auch, Endometriose hat halt mit der Menstruation zu tun und Menstruation ist noch immer ein Tabu. Es betrifft halt Organe, über die man in der Öffentlichkeit schon gar nicht und auch vielleicht manchmal sogar nicht im engeren Kreis mit jemand anderem spricht. Also ich nenne da oft das Beispiel, wenn man sogar das Tampon verdeckt zum Klo bringt und quasi nicht offen in der Schule zum Beispiel zeigen möchte, dass man gerade menstruiert, dann ist es auch schwierig, über damit verbundene Schmerzen zu sprechen. Also das eine ist auf jeden Fall das Tabuthema und das andere ist schon auch, dass es eben Menschen mit Uterus betrifft. Und das ist halt schon so, dass Frauen, die leiden, Beschwerden haben, oft auch beim Arzt oder bei der Ärztin vielleicht nicht gleich so ernst genommen werden. Dann habe ich nämlich auch mit einer Psychologin gesprochen und die sagt, sie hat halt ganz viele Patientinnen bei sich sitzen, die sehr lange nicht ernst genommen worden sind. Und denen dann oft auch gesagt worden ist, das ist vielleicht etwas Psychosomatisches. Dann war eigentlich im Nachhinein klar, das hätte man ernst nehmen müssen und auch da eine bessere Anamnese eigentlich machen müssen. Also das sind einmal so die zwei Dinge. Und der dritte Punkt ist, dass Endometriose eine sehr vielseitige Krankheit ist mit ganz vielen verschiedenen Erscheinungsbildern. Das heißt, man weiß oft vielleicht gar nicht, dass man betroffen ist. Die Dunkelziffer ist sehr hoch und sie ist auch in ihrer Ursache und in ihrer Therapie schwierig sozusagen festzumachen. Also man weiß ja bis jetzt nicht klar die Ursache, da gibt es verschiedenste Theorien dazu. Es gibt ein paar Therapien, aber es gibt ja noch keine Heilung auch für Endometriose, für ganz viele andere Krankheiten auch noch nicht. Ja. Aber es ist halt wirklich eine sehr komplexe Krankheit und das macht es auch nochmal komplizierter.
Okay, also dann hast du dich entschieden, diesen Film zu machen. Und der ist auch ziemlich gut angekommen eigentlich, weil, wie du schon gesagt hast, es ist etwas, was noch nicht wirklich vorhanden war vorher. Wie waren so die Rezensionen? Also wie ist der Film angekommen, vor allem bei den ZuschauerInnen?
Also wir hatten teilweise sehr berührende Momente und sehr, ja, sehr bewegende ZuschauerInnen-Kommentare. Es waren ganz, ganz viele, die dann aufgestanden sind, zum Beispiel nach dem Kinofilm und dann von ihrer eigenen Geschichte berichtet haben. Teilweise waren da auch ältere Frauen dabei, die dann gesagt haben, sie hätten sich gewünscht, diesen Film hätte es schon vor 20 Jahren gegeben, weil sie einfach damals einen noch längeren Diagnoseweg einfach hatten, weil sie dann noch unbekannter war und das hätten sie sich gern erspart. Viele haben sich danach das erste Mal so richtig verstanden gefühlt. Es waren auch ganz viele, und das fand ich immer so berührend, auch so dankbar darüber, dass sie etwas haben, das sie jetzt zum Beispiel ihren Freunden und Verwandten zeigen können, um einfach etwas, was nicht von ihnen selbst auskommt, als Bericht, so geht's mir jeden Tag, sondern da gibt es jetzt sozusagen einen Film und den kann ich jemandem anderen herzeigen, damit das für die Person besser verständlich ist. Und das war eines meiner Ziele, warum ich gesagt habe, Endometriose braucht einen Dokumentarfilm. Weil halt gerade mit dem Medium Film kann man sehr viele Emotionen transportieren, aber auch sehr viel Info und dadurch vielleicht die Menschen emotional so berühren, dass sie vielleicht dann doch das ernster nehmen oder auch einfach viel mehr Mitgefühl haben mit den Betroffenen.
Ja, und nicht einfach nur sagen, ja, es sind halt Regelschmerzen, zwickt zusammen oder so, halt's aus quasi.
Genau.
Das bringt mich auch schon zur Frage des Titels, weil ich finde, der Titel Nicht die Regel, der ist so on point irgendwie und so gut. Bist du sofort auf den gekommen oder wie war da der Prozess? Auch zu dem Filmcover mit den Händen, vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen.
Ja, zu Nicht die Regel, also vielleicht muss man dazu sagen, das wurde ja jetzt, oder habe ich noch gar nicht erzählt, den Film habe ich ja nicht alleine gestemmt, das wäre ja auch gar nicht machbar gewesen, sondern den habe ich wirklich gemeinsam mit dann mittlerweile 9 wunderbaren anderen Frauen produziert. Und begonnen hat das Ganze mit einer Kollegin, mit der ich damals auch zusammen gewohnt habe und die ist Art Director und selbst auch Betroffene. Und da haben wir halt hin und her überlegt, wie könnte das heißen und wie könnte ausschauen. Und sie hat auch das ganze Aussehen, also die Grafik und so dazu entworfen. Und ich glaube, Nicht die Regel war so etwas, was sogar die erste Idee war, weil wir einfach darüber geredet haben, wie können wir das sozusagen von der Menstruation abgrenzen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, das muss halt einfach nicht die Regel sein. Das ist ganz simpel, versteht jeder und so wird er heißen. Genau, und die Hände, da haben wir einfach überlegt, was könnte eben ein simples, wieder auch eingängiges Logo sein. Und das war auch relativ, ja, schnell da, dass wir gesagt haben, wir nehmen irgendwie Hände her, weil die Hände, wenn man die so hält, also mit Daumen und Zeigefinger zusammen und den 3 weiteren Fingern so nach unten gerichtet, dann schaut das ein bisschen so aus wie die eine Hälfte von einem Uterus und einem Eierstock. Und da haben wir dann gesagt, ne, das ist aber auch alles immer sehr verwachsen und so. Und da werden wir jetzt einfach rote Fäden drum wickeln und das können wir sowohl sozusagen als Logo verwenden, aber wir können sie auch eigentlich abfilmen, voll cool. Und so ist das dann entstanden, genau.
Das ist ziemlich cool, ja. Also ich mag das alles sehr gerne. Und ich bin auch neulich im Donauzentrum gewesen und habe gesehen, dass ihr da jetzt so eine, also ich hatte leider keine Zeit, um zu schauen, was es ist. Ich habe nur gesehen, das ist nicht die Regel. Was habt ihr da ausgestellt? Oder kann man sich da den Film anschauen?
Ja, das war auch ganz witzig. Da waren wir, also ich war auf so einem Panel zum Weltfrauentag letztes Jahr eingeladen. Und die Center-Managerin ist dort eine sehr engagierte Person und sie hat dann gemeint, naja, wie wäre es, wenn der Film auch dort beworben wird, also quasi im Donauzentrum. Und da haben wir dann einen extra Teaser für den Dokumentarfilm geschnitten und der wird dort auf den Screens gespielt und es sollte auch bald eine Staubschutzwand mit unserem Film quasi designt werden, sodass das halt dann ganz groß auf so einer Staubschutzwand zu sehen ist und mit einem QR-Code hin zu Vimeo On Demand. Und dort kann man sich den halt dann online ausleihen.
Oh cool, es ist richtig toll.
Und in ganz vielen verschiedenen Sprachen ist der Trailer zu sehen. Also er läuft stumm und man sieht halt dann dazwischen in verschiedensten Sprachen kurzen Text, sodass wir sehr viele erreichen können auch.
Ja, das macht Sinn. Man muss ja auch dazu sagen, während du diesen Film gemacht hast, ich glaube es waren so 2 Jahre, irre ich mich jetzt, was ich so verfolgt habe oder
ja.
Ungefähr, gell? Ja, da warst du auch schwanger und hast ein Kind schon gehabt, ein recht kleines noch. Magst du vielleicht ein bisschen so aus der Perspektive als Mutter und schwangere Filmproduzentin noch erzählen? Weil ich stelle mir das, also ich habe das immer nur auf Instagram gesehen und ich war so, Wahnsinn. Also kaum vorzustellen für mich, wie man das so rocken kann dann noch.
Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich würde dieses Tempo und diesen Workload in Kombination mit frisch gebackene Mutter und dann später zweifach Mutter sein, nicht mehr machen. aber das war halt einfach, ich war so getrieben von der Idee, das zu machen. Und es hat mich einfach so wahnsinnig geärgert, dass es da eben keinen Film gibt. Deswegen habe ich dann einfach beschlossen, da war mein Sohn gerade mal 6 Monate alt oder so. Und dann habe ich einen ZIP-Beitrag gesehen von einer super ORF-Redakteurin, aber ZIP-Beiträge sind immer kurz und da ging es um Endometriose und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein, es ist wieder etwas da, aber es ist wieder zu kurz und es ist zu wenig, um diese Krankheit zu erklären. Und deswegen, ich glaube, es war so eine arge Getriebenheit, das fertig zu bekommen, dass ich es halt dann irgendwie geschaukelt habe, aber es waren halt sehr viele Nacht-Sessions, wenn mein Kind und dann später die Kinder geschlafen haben zum Beispiel. Corona, also die Pandemie und die Lockdowns haben uns irgendwie auch ein bisschen geholfen, weil unser Team war halt dadurch dann teilweise zu Hause. Wir haben sehr flexibel, remote, ganz, ganz viel gearbeitet. Ich habe nachts gearbeitet, wir haben über Ländergrenzen hinweg gearbeitet, konnte ganz viel von zu Hause machen. Also ich habe den Film dann gecuttet mit der Katrin, mit der Tabea aus der Schweiz. Sie ist in der Schweiz gesessen und ich bin hier im Schlafzimmer gesessen, während das zweite, also meine Tochter, geschlafen hat. Da hat sie noch ganz viel geschlafen, die ersten 3 Monate. Genau, und da habe ich halt dann, während sie ihre Mittagsschläfchen gemacht hat, habe ich halt dann weitergeschnitten. Also es war wirklich viel. Aber durch die Unterstützung halt von meiner Mutter und von meinem Mann und von den Freundinnen und vom Team ging es dann. Also ich habe dann auch ganz bewusst auch Wochenbettruhe eingehalten und da nichts gemacht zum Beispiel und habe dann halt einfach das meinem Team übergeben oder auch so Presseanfragen dann einfach der Vereinsobfrau, Stellvertreterin zum Beispiel übergeben. Und wenn man halt dann so ein bisschen so ein Dorf um sich herum hat, dann funktioniert es. Aber es waren viele Nachtsessions dabei, ja.
Crazy. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Mich würde noch interessieren, die Menschen, die du auch interviewt hast, eben auch Betroffene, wie waren die so, also waren die froh, dass jemand endlich ein Thema, dieses Thema aufgreift oder?
Ja, also es war so, dass ich die Betroffenen, so wie eigentlich fast das ganze restliche Team, über Social Media gefunden habe. Also ich habe einen Aufruf gestartet und dann haben sich die gemeldet. Und so haben wir dann damals auch die 3 Protagonistinnen im Film gefunden. Und es war eigentlich so, dass die mich eben freiwillig angeschrieben haben und irrsinnig froh darüber waren, dass ich das Projekt starten möchte. Und sie hatten alle 3 einen großen Redebedarf und haben sich einfach gefreut, dass die waren teilweise aber selber schon aktiv und haben sehr offen darüber geredet, auch auf Social Media, und waren einfach sehr froh, dass es sozusagen jetzt einen Film gibt, wo sie dann als Protagonistinnen auftreten, um einfach aufzuklären. Also das war auch genauso deren Anliegen wie das von uns im Team, dass wir sagen, wir wollen die Krankheit einfach bekannter machen.
Vielleicht sagst du noch abschließend, wo man denn den Film überhaupt sehen kann, überall, und wo man dich auch findet.
Den Film kann man jederzeit von zu Hause aus anschauen, streamen. Und zwar auf Vimeo On Demand kann man ihn sehen. Und aber auch im Kino What Club, falls man den kennt. Das ist ja meine österreichische Kinoplattform, wo man dann auch die einzelnen Programmkinos unterstützt, obwohl man nicht ins Kino geht. Dort kann man ihn auch ausleihen. Und ab und zu organisieren wir auch Screenings, die dann nicht nur in Wien, sondern auch der Versuch ist, in ganz Österreich, in verschiedensten Städten, in Gemeinden ja, diesen Film zeigen, sodass er dann auch im Kino erlebbar ist und vielleicht auch mit anderen Bekannten, Freunden, Freundinnen, man sich dann gemeinsam anschauen. Und in dem Fall ist er dann meistens auch kostenlos. Es gibt eine Website zu dem Film, da werden dann auch immer wieder Infos, Neuigkeiten gepostet, zum Beispiel, wenn ein Screening ansteht. Das ist einfach www.nicht-die-regel.at. Und dann gibt es auch noch einen Instagram- und Facebook-Account, auf dem wir immer wieder was posten. Und genau, dem kann man auch folgen.
Kriegst du da noch regelmäßig irgendwie Nachrichten?
Ja, also wir werden ganz oft auch per Mail oder per Direct Message kontaktiert. Und letztens, also eh vor ein paar Wochen, hat mich zum Beispiel eine Frau kontaktiert und hat einfach gefragt, was zum Beispiel diese Hände bedeuten. Also es kommen immer wieder so sporadisch Nachrichten rein und am meisten eher so auf hallo@nichtdieregel.at. Da fragen mich dann oft Leute nach der Screening-Lizenz. Genau.
Ah, okay, cool. Ja, dann schaut euch den Film unbedingt an. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr ihn findet. Und ich bin gespannt auf weitere Filmprojekte von dir. Gibt es da schon was in Planung vielleicht?
Ja, ich denke mal wieder daran, wann und wie ich meinen nächsten Film angehen werde. Mhm. Genau, und es gibt aber jetzt noch nichts Konkretes, da muss man sich einfach überraschen lassen. Und das Fiepen im Hintergrund ist meine Tochter.
So ist das als Fulltime-Mom. Quasi. Also bist du ja gar nicht Fulltime-Mom mehr, gell?
Na, ich bin ja selbstständig mittlerweile auch.
Stimmt, du bist ja jetzt selbstständig, ja. Voll. Ja, na dann danke auf jeden Fall für deine Zeit. Ihr wisst ja, was ihr tun müsst. Den Film schauen und uns auch ein Like vielleicht für diese Folge geben, wenn ihr sie informativ gefunden habt. Ihr könnt uns auch gerne selbst in die Kommentare schreiben oder selbst eine Nachricht schicken oder auch nicht die Regel, die Nachricht schicken, wenn ihr betroffen seid. Und jetzt höre ich schon auf zu reden. Ciao.
Tschüss.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann empfehle sie gerne einer Freundin, die sie aktuell gebrauchen kann. Und folge uns doch bei Gelegenheit auch gleich auf Instagram. Mich findest du unter @groschenphilosophin und Iris unter @theunfabulousclitarella. Wir freuen uns über DMs, Feedback und Ideen zu weiteren Folgen von The Bleeding Overachiever. Übrigens, wir sind ein unabhängiger Podcast und finanzieren uns nur sehr selten über Werbung. Es würde mich also freuen, wenn du diesen Podcast mit einer Mitgliedschaft via steady.fm/groschenphilosophin unterstützt. Du bekommst so auch meinen monatlichen Newsletter in dein Postfach und Zugang zu weiteren Ressourcen rund um das Thema Anti-Work und Menstrual Health. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Bianca Jankowska.